Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Alfred Tolle einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sie sind ein ehemaliger Top-Manager, waren lange Jahre bei Bertelsmann und auch bei Google. Und gerade haben wir festgestellt, zwei Sauerländer treffen sich. Sie kommen, wo ganz genau her, sagen Sie es nochmal?
Aus Sundern in der Nähe von Arnsberg ist das. Regierungshauptstadt, glaube ich, ist Arnsberg.
Regierungsbezirk, ja, genau. Wie oft müssen Sie den Menschen erklären, wo das Sauerland liegt?
Ach, ich glaube sehr häufig. Ich sage auch immer zwischen Dortmund und Frankfurt. Dann hat man eine Orientierung und die Leute verstehen, wo es ist.
Ich sage immer noch die Kuhkäfer dazu. Ja. Das ist meistens. Was hat denn bei Ihnen, Sie haben jetzt eine Bewegung gegründet, Wisdom Together. Mhm. Und was hat bei Ihnen den Ausschlag gegeben zu sagen, nee, also meinen hochdotierten Job, den will ich gar nicht mehr. Ich mache mich jetzt quasi selbstständig und gründe einen gemeinnützigen Verein.
Also im Laufe meiner beruflichen Jahre, die mich in der ganzen Welt gebracht haben, habe ich festgestellt, dass es ganz viele Initiativen gibt von Menschen, die sich fragen, es geht nicht mehr so weiter, wie wir im Moment leben.
Die Sinnsuche?
Die Sinnsuche für sie selber, aber auch die Sinnsuche für Gesellschaften und für Unternehmen. Dass man gesagt hat, dieser Wachstumsgedanke, dieser Machbarkeitszwang, dieser technische Machbarkeitszwang führt uns in Situationen, wo wir unsere Umwelt, unsere Natur zerstören, führt zu einer Diskrepanz von unserer Gesellschaft. Es gibt wenig sozialen Frieden oder er ist gefährdet. Und es gibt auch hohe Depressionsraten und Selbstmordraten. Also die Selbstzufriedenheit ist auch nicht mehr da. Das heißt, wir müssen was tun. Wir müssen Dinge verändern.
Dennoch haben Sie ja wirklich sehr lange auch in diesem System mitgearbeitet. Sie haben mit 53 dann gesagt, so jetzt mache ich den Cut. Mhm. Für eine Veränderung ist natürlich auch erstmal, glaube ich, wichtig zu erkennen, die Situation ist jetzt schlecht. Und Angst gehört sicherlich auch dazu, dann diesen Schritt zu überwinden. Wie war das bei Ihnen? Wie viel Angst hatten Sie vor dem Schritt?
Ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich das Gefühl, ich muss das tun. Da war eine große Sicherheit in mir und ich glaube, die Menschen wissen zum richtigen Zeitpunkt, was zu tun ist. Man hat manchmal diese Momente in seinem Leben, wo man sagt, genau, das musst du jetzt machen. Und es sind viele Kollegen zu mir gekommen von Google in Dublin, die gesagt haben, Alfred, du bist 53, du wirst nie mehr so einen hochdotierten Job finden. Denk an deine Altersvorsorge, denk an diese ganzen Dinge, die da kommen. Und ich hab nur die Frage gestellt, ihr wollt mir jetzt sagen, dass ich die nächsten 10, 15 Jahre etwas machen soll, was ich nicht machen möchte, nur damit ich vielleicht eine Rente bekomme, wobei es Google vor 15 Jahren noch gar nicht gegeben hat. Also weiß ich gar nicht, ob es Google in 15 Jahren noch geben wird und die Rente dann vielleicht gar nicht sicher ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite lebe ich doch jetzt. Ich muss jetzt die Dinge tun, die ich machen möchte und nicht darauf warten, dass irgendwann ein Zeitpunkt kommt, wo der Richtige dann vermeintlich sein soll, wo ich Dinge machen kann.
Aber gab es denn eine Situation im Unternehmen, wo Sie gesagt haben, hier mache ich jetzt nicht mehr mit? Das war so in der Presse zu lesen, dass es da einen Ausschlag für Sie gab. Ist das so?
Es gab, in der Tat gibt es im Moment die Tendenz der künstlichen Intelligenz und Algorithmen. Viel wird bestimmt über Technologie und nicht mehr über den Menschen. Das heißt, eine Diskussion bei Google war Moment of Truth. Moment of Truth, also der Moment der Wahrheit, war bei Google der Moment zu erkennen, wann der Mensch oder besser Google meinte Konsument etwas kaufen möchte, ohne dass er selber weiß, dass er schon was kaufen möchte, aber Google es schon weiß. Bei Facebook gibt es die gleichen Diskussionen, das weiß ich, ist nicht nur auf Google beschränkt, aber und dass in dem Moment die Beeinflussung stattfindet. Das heißt, dass der technische, der künstliche Algorithmus erkennt, was sie vielleicht wollen in einer Zeit, wo sie noch gar nicht wissen, was sie wollen.
Das ging Ihnen zu weit.
Und das geht mir wirklich zu weit, weil da geht es um eine starke Beeinflussung im Sinne eines bestimmten Wirtschaftskonzeptes und da ist der Mensch außen vor.
Wie sieht denn die Gesellschaft Ihrer Meinung nach in einem guten Zielzustand aus?
Ja, das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, es geht darum, einen Prozess zu initiieren, dass die Menschen wieder zu sich selber finden, dass sie auf sich hören, auf ihr Innerstes sehen, dass sie in ihre Potenziale kommen und bewusste Entscheidungen treffen können und nicht unbewusst von außen stimuliert werden. Und ich bin davon überzeugt, dass in dem Moment, wenn das passiert, wir verbunden sind mit der Natur, wir verbunden sind mit anderen und wir wissen, dass wir keine Wirtschaft oder wirtschaftlichen Prozesse initiieren, die mehr Ressourcen verschlingen als das, was wir haben. dass wir verbunden sind mit anderen, das heißt also helfen, Mitgefühl mit anderen gemeinsam leben und respektieren, wird ein wichtiges Element dieser Gesellschaft sein. Und eine ständige Weiterentwicklung, also die Neugierde zu haben, sich ständig weiterzuentwickeln und zu sehen, was passiert und welche Möglichkeiten ich habe als Mensch.
Jetzt gibt es viele Arbeitgeber, die auch vorgeben, das genau zu tun. Auch bei Google heißt es, wir meditieren, wir sind eines der besten und beliebtesten Unternehmen. Also ich glaube, von den besten Arbeitgebern liegt Google in Deutschland auf Platz 2, davor liegt Bayer, Audi auf Platz 3. Werden solche Dinge dann in diesen Unternehmen missbraucht? Wie sehen Sie das?
Also Unternehmen sind ja, und gerade solche großen Unternehmen, haben sehr viele unterschiedliche Menschen und Strömungen innerhalb dieser Unternehmen. Also es ist so ein kleines Ökosystem. Und da gibt es Menschen, die natürlich versuchen, die Welt zu verändern und innerhalb dieser Unternehmen auch andere Richtungen zu gehen, ja, systemischer zu denken. Bei Google hat man die Maßgabe, dass 20% Wachstum pro Jahr angefordert ist von der Sales-Abteilung, also von der Verkaufsabteilung. Und wenn man das hat und nicht hinterfragt, wie so etwas zustande kommt, dann ist es sehr schwierig, mindful zu sein. Weil man sieht, dass die Welt pro Jahr, ich glaube, wenn man nach Bruttosozialprodukt rechnet, nur 2 bis 2,5% wächst und dann ein Unternehmen 20% Wachstum als Maßgabe hat, muss das irgendwo anders hernehmen. Und das widerspricht eigentlich dem Thema Achtsamkeit, Mindfulness.
Ja, wenn Sie sagen, das Hinterfragen ist wichtig, oft ist es in Unternehmen aber auch so, dass die Menschen, die hinterfragen, gerade auch als die Quertreiber gelten, die man dann eigentlich ganz gerne auch los wird.
Das ist in der Tat so. Bei Google habe ich allerdings festgestellt, da gibt es viele Menschen, die querdenken. Das ist eigentlich auch gewollt. Also Google hat eine Kultur der Innovation, die Querdenken schon fördert. Allerdings ist es so, dass es Grenzen hat. Und wenn man an diese Grenzen stößt, und ich hatte das Gefühl, dass ich das tue, dann ist es oft so, dass diese Menschen das Unternehmen verlassen. Und ich sehe, dass im Moment bei Google sehr viele Menschen Google verlassen auch. Viele gute Leute, die neu denken.
Und Sie sagen, wir stehen vor einem gesellschaftlichen Wandel. Sie wollen bei den Menschen mehr Mitgefühl anregen. Wie sieht denn für Sie Mitgefühl aus?
Mitgefühl ist eigentlich die Verbindung zu sich selber. Und in der Verbindung zu sich selber weiß ich, dass ich verbunden bin mit allen anderen. Also mit Menschen, aber auch mit der Natur. Und in dem Moment weiß ich, was ich zu tun habe. Mitgefühl heißt nicht, dass ich mitleide. Sondern Mitgefühl heißt, dass ich verstehe, was der andere wirklich braucht. Es gibt eine Professorin vom Max-Planck-Institut in Leipzig, die Tanja Singer, mit der ich mal sehr eng zusammengearbeitet habe. Die hat eine Love-and-Kindness-Meditation-Studie gemacht über lange Zeit und hat festgestellt, dass die Bereiche im Gehirn zwischen Empathie und Mitgefühl sehr unterschiedlich sind. Sagte ein buddhistischer Mönch, den ich kenne, sagte mal, ein Psychopath kann durchaus sehr empathisch sein, aber er hat sicherlich kein Mitgefühl. Und deswegen ist viele Leute vermischen das. Aber ich glaube, Mitgefühl heißt wirklich zu verstehen, was notwendig ist in dieser Situation, den anderen zu verstehen, ohne mitzuleiden, aber ihm helfen wollen.
Ich unterstelle jetzt einfach mal, wenn Sie mit diesem Thema vor 10 Jahren gekommen wären, hätten Ihnen noch mehr Menschen den Vogel gezeigt, als es jetzt vielleicht auch schon tun, oder?
Das ist in der Tat so. Also das Thema Mindfulness und Achtsamkeit ist durchaus salonfähig geworden in den Vorstandsetagen. Das hat in Amerika angefangen und geht immer weiter nach Deutschland durch. Ich glaube, der Holzbring Verlag hat vor kurzem eine große Veranstaltung zu dem Thema gemacht, wie auch andere Bertelsmann und andere Organisationen das tun. Ich glaube, das ist angekommen. Die Frage ist nur, ob es bei Mindfulness bleibt. Das heißt, versuche ich, die Menschen noch effizienter zu machen und produktiver zu machen.
Das ist ja immer das Ziel in der Wirtschaft.
Das ist oft das Ziel in der Wirtschaft, wobei ich wirklich viele Unternehmer, gerade aus dem deutschen Mittelstand im Moment, Gespräche führe, die sagen, es kann nicht mehr so weitergehen. Was kann ich tun? Wie kann ich Strukturen verändern? Wie kann ich wirklich radikale Veränderungen vornehmen, um mein Unternehmen wirklich dazu zu bringen, einen Anteil an dieser Gesellschaft zu haben und auch zu leisten und nicht nur von dieser Gesellschaft zu nehmen.
Ist das nicht oft auch ganz vordergründig? Habe ich oft den Eindruck bei Unternehmen, wenn sie jetzt sagen, ach, wir setzen auf grüne Technologien, sind dann so Schlagworte, ein gutes Gewissen. Das ist ja im Grunde, um den Verbraucher zu beruhigen, ist mein Eindruck. Wie sehen Sie das?
Es wird oft als Marketinginstrument benutzt. Also dieses sogenannte Corporate Social Responsibility, CSR, wird ja dazu benutzt, dass man sagt, wir tun hier Gutes, um da Schlechtes tun zu können. Also wir rechtfertigen das und sagen, wir müssen ja das tun, um Geld zu bekommen, um auf der anderen Seite was Gutes tun zu können. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, dass wir mittlerweile vor einer Situation stehen, der radikalen Veränderungen erfordert, wenn wir sehen, wo die Welt steht. Und das bedeutet, dass wir eine Einheit schaffen müssen, dass wir versuchen, wirklich zu überlegen, welche Wirtschaft brauchen wir in der Zukunft.
Heißt aber, um Menschen zu finden, müssen sie auch erstmal viele Aussteiger um sich herum scharren, oder?
Es gibt viele Aussteiger, aber es gibt auch viele Menschen, die innerhalb des Unternehmens, ich bezeichne die oft als Leuchttürme sozusagen, innerhalb des Unternehmens, ob das Großkonzerne sind, ob das mittelständische Unternehmen sind, dass die sagen, ja, wir müssen umdenken und wir tun unseren Teil in unserem Bereich, wo wir sind, um die Welt zu verändern und zu einer besseren Welt zu machen. Und diese Menschen sprechen wir an und mit diesen Menschen führen wir Gespräche und sagen, wie können wir unterstützen, das, was ihr tun könnt in dem Umfeld, in dem ihr seid.
Und schön ist ja auch, dass die SWR1-Hörer uns direkt immer schreiben können, per Mail ins Studio. Herr Tolle, ich lese Ihnen einfach gerade mal vor, was Christoph Müller aus Pforzheim mailt. Er schreibt nämlich, ich kann es nicht mehr hören. Schwerreiche und einflussreiche Menschen haben plötzlich die Erkenntnis in ihrem Leben und vermarkten aber erst, wenn die Millionchen verdient sind. Der Durchschnittsverdiener, der hat diese Erkenntnis schon vor seinen ersten 100.000. Diese Kritik begegnet Ihnen wahrscheinlich öfter.
Ja, ich habe das sehr, sehr häufig gehört und ich glaube, dass, also ich spreche mit ganz vielen Menschen, die sehr reich sind, was bei mir nicht der Fall ist, die sich einsetzen. Und ich versuche nicht die Bewertung zu machen, ob jemand reich ist oder nicht, sondern ich versuche zu sehen, aus welchen Motiven und welchen Gründen macht dieser Mensch das und wie ehrlich ist es, dass er wirklich was tun will. Weil es geht wirklich jetzt darum, einen radikalen Wandel in unserer Gesellschaft, in Wirtschaft, unserer Gesellschaft und bei uns selbst hervorzubringen. Und da brauchen wir alle Kräfte, die da sind.
Wobei Sie ja wahrscheinlich als einfacher Angestellter sich das nicht hätten erlauben können, mit 53 zu sagen, so, ich starte jetzt mal einen gemeinnützigen Verein. Denn diese Kritik steckt da ja auch drin.
Ja, und ich habe viele Menschen getroffen, die eben mit nichts angefangen haben, einen gemeinnützigen Verein aufzubauen und eine Bewegung zu machen. Ich glaube, dass es immer die Frage ist, wie stark glaube ich an die Dinge, die ich tue? Und was bin ich dafür, bereit dafür zu geben? Ja, und wenn ich wirklich bereit bin und nicht mich gefangen halte in einem existierenden System, das ich ja eigentlich bekämpfe, ja, dann habe ich alle Freiheiten dieser Welt, Dinge zu tun. Und darum geht es ja. Wir sind frei. Wir können entscheiden, was wir wollen. Wenn wir uns gefangen halten und sagen, naja, aber ich brauche mein Haus, ich brauche mein Auto und ich brauche meine Reisen und ich brauche bestimmte Luxusdinge. Wenn ich mich darin gefangen halte, dann habe ich nur einen sehr begrenzten Spielraum, um Dinge zu tun.
Wie hat sich Ihr Leben denn dahingehend verändert? Verzichten Sie jetzt auch auf viele Dinge?
Ja, also vieles, ich meine, seitdem ich gekündigt habe, habe ich 100% meiner Zeit darin investiert, diesen Verein aufzubauen. Das heißt, wir haben keine Einnahmen, wir leben von unseren Ersparnissen. Das ist das Privileg, dass wir das tun konnten. Das kann nicht bis alle Zeiten gehen. Aber es ist ein gemeinnütziger Verein. Die Idee ist, dass wir etwas etablieren, was die Menschen, die darin arbeiten und für den Verein arbeiten, finanziert. Auf einer Ebene, wo sie ihr Leben leben können, aber wo sie nicht Millionäre werden oder reich werden. Es hat also keine Exit-Strategie. Es hat auch keine Intention, damit wirklich Reichtum zu schaffen, sondern dass wir einen Einfluss in unserer Gesellschaft haben.
Heißt aber dennoch, ein gewisser Druck ist ja auch für Sie selber da, denn irgendwann muss auch wieder Geld da sein, dass Sie davon leben können. Oder sehen Sie sich irgendwann unter der Brücke?
Genau dieses Gedankenmodell versuche ich wirklich nicht zu haben, weil dadurch etabliere ich ja ein bestimmtes System und sage, wenn ich das nicht tue, dann lande ich unter der Brücke. Aber ist das wirklich so? Ist es so? Oder ist es nicht eher so, dass wenn ich an Dinge wirklich glaube und Dinge versuche zu realisieren, dass sie sich dann auch materialisieren, dass sie dann wirklich in Erscheinung treten und Wahrheit werden? Wenn ich aber daran glaube, oh, ich muss immer noch so ein Türchen hinten offen halten, dann habe ich nicht meine volle Kraft, um die Dinge zu tun, die ich tun muss.
Ist aber wirklich eine Vision, die man dann haben muss. Und wie schwer ist es da dann auch Menschen zu finden, die ihnen folgen? Wie groß ist ihre Bewegung?
Es gibt immer mehr Menschen, die dieser Bewegung folgen, weil sie wirklich die Klarheit, Einfachheit und auch die Intention sehen. Dass sie sehen, dahinter steckt nicht jemand, der versucht, Dinge zu vermarkten. Oder wir wollen auch kein Brand etablieren. Wisdom Together ist kein Brand, sage ich immer. Sondern Wisdom Together ist ein Name für eine Bewegung, eine Kommunikation. Mehr ist es nicht. Und das versuchen wir. Also wir versuchen, die Leute anzusprechen und zu sagen, tut was. Und ich stoße da wirklich, glaube ich, auf, ich finde viele offene Türen. Viele Menschen sehen das und wollen was tun und sehen hier die Möglichkeit, aktiv zu werden und was zu tun.
Sie wollen da auch bei Führungspersönlichkeiten einen Wertewandel vorantreiben. Wir wollen über die Leuchttürme sprechen, die Ihnen begegnen. Menschen, die auch etwas verändern. Sie sagten, Sie seien auch viel im Mittelstand unterwegs. Wie sieht das aus?
Also es gibt viele Mittelständler, die Interesse haben und sich orientieren, was gibt es für andere Möglichkeiten. Und es gibt eine Initiative, die mir begegnet ist in Amerika, in Kalifornien, in Auckland. Dort, da gibt es eine Initiative, die nennt sich Business Alliance of Local Living Economies. Kleine Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir unterstützen uns gegenseitig. Und es wird eine immer größere Bewegung. Die sagen, wir wollen nicht abhängig sein von Banken, vom Finanzsystem, sondern wir wollen eigentlich Werte innerhalb der Gesellschaft bringen. Das sind ökologische Supermärkte, das sind Bauern, die dort sind, das sind Restaurants und Hotels, die nach ökologischen Prinzipien und Fairtrade-Prinzipien agieren. Aber es gibt auch auf unserer Konferenz jetzt am 13. 14. Juni in München kommt der Vorstandsvorsitzende der Sparda Bank, der größten bayerischen Genossenschaftsbank, der durch seinen eigenen persönlichen Weg die Sparda Bank in die Rahmen einer Gemeinwohlökonomie gebracht hat und die dadurch sehr erfolgreich geworden ist. Also die investieren nicht mehr in Waffengeschäfte, die investieren nicht in Kernenergie. Die schauen, wie können wir eine vertrauensvolle Basis innerhalb unseres Unternehmens unterhalb der Mitarbeiter schaffen. Wie können wir Zusammenarbeit und nicht Wettbewerb eigentlich unterstützen? Das sind die großen Prämissen und das wird er dort auf der Konferenz auch zeigen. Also man muss nicht so weit weggehen. Aber wir sind auch mit Regierungen im Gespräch, die sich anschauen, was gibt es für alternative Bewertungskriterien anstatt Bruttosozialprodukt, anstatt Wachstum, also rein materielles Wachstum. Und es gibt Bhutan natürlich, die haben den Happiness Index.
Das Glück festgeschrieben, ja.
Genau, Costa Rica, die hat einen Social Indicator. Es gibt aber in Amerika auch einzelne Staaten wie Oregon, Idaho und Maryland, die nach einem anderen Kriterium fungieren als reines materielles Wachstum. Die nehmen zum Beispiel dazu, welchen Zugang haben die Menschen in unserem Staat zu Gesundheitssystemen, was in Amerika relevant ist, die Frage, und zu Bildungssystemen. Und das alles zusammengefasst macht dann wirklich für uns aus, sind wir erfolgreich in unserer Regierungsarbeit.
Aber das klingt natürlich so, als wird da erstmal sehr viel geredet und noch nicht viel getan. Wenn wir jetzt ein mittelständisches Unternehmen hier in Baden-Württemberg nehmen, wie könnte sich da etwas, so ein Wertewandel, dann auch vollziehen?
Also ein Wertewandel kann stattfinden und diese Diskussionen führe ich häufig mit Unternehmen im Sinne von, wie können wir eine Kultur der Gemeinsamkeit schaffen. Also das heißt, wir schaffen ein Wertesystem, wir schaffen ein Bonussystem, das nicht darauf aus ist, gegeneinander, sondern miteinander zu fungieren. Da gibt es bestimmte Kriterien, die man ansetzen kann. Wir schaffen ein...
Aber da müssen Sie erstmal einen Chef sprechen, der ist natürlich auch auf Effizienz ausgelegt und da kommen Sie vorbei und kommen mit Ihren Formeln, der sagt erstmal, also Herr Tolle, es muss unterm Strich einfach für uns stimmen. Wie überzeugen Sie den, dass der überhaupt ganz anders denkt?
Das Interessante ist, dass ich im Moment feststelle, dass Chefs auf uns zukommen, weil man heute in einer Gesellschaft lebt, die ständig durch Wandel geprägt ist. Das heißt, früher hatte man, wenn man eine neue Strategie aufbauen wollte, hatte man 5 Jahre Zeit, man hatte eine Strategieabteilung.
Jetzt muss es schneller gehen.
Und jetzt muss es schnell gehen, innerhalb von 3 Monaten. Das heißt, Kultur ist ein wichtiges Element innerhalb eines Unternehmens. Wie kriege ich gute Mitarbeiter? Heißt, Was tue ich für diese Mitarbeiter? Und nicht nur im beruflichen, sondern auch im persönlichen Umfeld. Also gebe ich denen Hilfestellung in ihrer persönlichen Entwicklung, in ihrer, und das kann Sachen sein wie Meditationsangebote, die da sind, oder Yoga-Angebote, die da sind. Das kann aber auch sein, wie gehen die Chefs miteinander um? Wie lasse ich Leute partizipieren an meiner Strategie in meinem Unternehmen? Das heißt, die Durchlässigkeit. Wie kann ich gegenseitig unterstützen? Wie ist ein Bonussystem aufgebaut in einem Unternehmen? Und die sagen, ja, solche Sachen müssen wir diskutieren, um einfach auch gute Leute wieder zu bekommen. Weil ansonsten gehen die woanders hin.
Auf der Suche nach dem Sinn sind wir ja eigentlich alle. Alfred Tolle hat bei der Sinnsuche eine Bewegung gegründet, Wisdom Together. Und Sie wollen jetzt einen Wertewandel in Wirtschaft und Gesellschaft vollziehen. Gab es für Sie im Leben denn persönlich auch ganz besonders schwierige Krisensituationen, die Sie meistern mussten, die einen letztendlich ja auch wachsen lassen?
Es gab eigentlich eine große Krisensituation in meinem Leben, die mich sehr stark geprägt und verändert hat, glaube ich. Das war, als ich eigentlich zwei hintereinander folgende. Eine mit 9 habe ich meine Mutter verloren durch einen Autounfall und mit 13 meinen Vater durch einen Herzinfarkt. Und ich habe meinen Vater ins Krankenhaus begleitet, als er den Herzinfarkt hatte, und bin dann vor der Notaufnahme, musste ich draußen bleiben. Und dann kam der Arzt 5 Minuten später rein und sagte zu mir, es war leider nichts mehr zu machen. Und das war so morgens um 4.30 Uhr in so einem langen Flur in einem sauerländischen Krankenhaus. Saß ich dort und war auf der einen Seite tieftot traurig und zerstört, und auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, es gibt eine andere Dimension, wo Zeit und Raum keinen Wert mehr sind. Und das hat mich, das kann ich in der Reflexion sagen, aber damals ist etwas in mir passiert, das mich in meinem ganzen Leben und meinen ganzen beruflichen und privaten Stationen so begleitet und geprägt hat, dass ich immer versucht habe, den Menschen in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, wir haben große Potenziale, wir können Dinge verändern, lass uns gemeinsam Dinge tun und nicht gegeneinander. Das war ein wichtiger Punkt. Und etwas später dann habe ich versucht, eine Schauspielausbildung zu machen, versucht deshalb, weil ich dann doch nicht Schauspieler geworden bin. Aber ich hatte zu tun mit einem Italiener, Gaetano Cartolaro von der Commedia dell'Arte, der sehr stark in die Archetypenwelt eingestiegen ist. Das bedeutet, wir haben körperlich uns 2 Stunden so verausgabt, dass wir so fertig waren, dass wir eigentlich unser Verstand außer Kraft gesetzt war. Und er gesagt hat, und jetzt ist der richtige Moment, um zu arbeiten, weil jetzt ist alles frei und jetzt können wir die Dinge auf die Bühne bringen. Und sagte, die Bühne ist das Leben und das Leben ist die Bühne. Und dieser Satz hat mich auch wiederum sehr lange begleitet. Und wenn ich auf Aufsichtsratssitzungen oder in Vorstandssitzungen gegangen bin, habe ich immer gedacht, jetzt betrittst du wieder eine Bühne, wo bestimmte Rollen und Schemen da sind. Aber es ist nur ein Teil, es macht nicht das Leben aus.
Aber eigentlich doch erstaunlich, dass Sie dann in diesen Bereich Management gegangen sind, wo ich jetzt doch auch eher was Künstlerisches raushöre. Wie kam dann die Entscheidung, dann wirklich auch in diesen Managementbereich zu wechseln?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die wirklich sich mit Kunst und dem Leben und der Natur auseinandersetzen, in Vorstandspositionen die besten Manager sind, weil sie ein ganzheitliches Verständnis haben von der Welt und weil sie wissen, warum sie bestimmte Dinge tun und nicht selber in einem Hamsterrad sind. Weil viele von diesen Managern sind ja auch einfach nur denken, gezwungen zu sein, Entscheidungen zu treffen zu müssen. Und die besten Manager sind die, die spüren, dass sie die Freiheit haben, wirklich frei zu entscheiden.
Wie viele sind Ihnen da begegnet?
In der Tat sind sie noch in der Minderzahl, ja, aber es gibt sie. Es gibt sie auf der Welt. Ich habe viele sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft getroffen, die entweder eine Ahnung haben, dass es diese Möglichkeit gibt und schon das ist ein Weg, oder die das für sich erkannt haben und das auch umsetzen.
Haben Sie denn da ein Muster ausmachen können, dass Sie sagen, na, in den Firmen sind die eher vertreten, oder was macht diese Menschen aus? Wie lassen die sich dann auch finden?
Diese Menschen sind Menschen, die sich nicht abhängig machen von bestimmten entweder Gehaltszahlungen oder Äußerlichkeiten, sondern das sind Menschen, die sagen, ich bin hier in dieser Position, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und diese Aufgabe kann ich hier mit meinen Fähigkeiten, die ich habe, am besten erfüllen. Und das kann ich am besten tun. Es gibt eine Eileen Fischer, Vorstandsvorsitzende, nicht Vorstandsvorsitzende, weil die sind nicht an der Börse, das hat sie abgelehnt, eine Modemarke aus Amerika, die gesagt hat, ich habe hier eine Position, die durchaus privilegiert ist, aber ich nutze das, um zu schauen, wie kann ich die Modeindustrie revolutionieren? Wie kann ich das die nachhaltig machen? Wie kann ich mit Fair Trade agieren? Wie kann ich mit meinen Mitarbeitern anders umgehen? Und das sind Menschen, die auch viel mit Kunst zu tun hatten in ihrem Leben, offen waren, nicht nur Karriere, sondern oft sehr unterschiedliche Lebensläufe hatten.
Und ich höre raus, eine gewisse Mut zur Revolution muss da sein, überhaupt Mut zur Veränderung. Als ehemaliger Manager von Google und Bertelsmann haben Sie ein sehr gutes Netzwerk, um jetzt eben auch Ihre Ziele weiter zu verfolgen. Und Sie begegnen Menschen, die dann ja zum Teil auch wirklich abgefahrene Dinge machen. Ich bin bei der Recherche auf Melanie Grimm gestoßen, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, die eine Spezialistin ist für Herzenswissen. Das müssen Sie erklären, was diese Frau macht.
Für Herzenswissen. Es gibt ein Institut in Amerika, bei dem sie gelernt hat. Melanie wohnt am Ammersee in München und kommt auch zu unserer Konferenz am 13. und 14. Juni in München. Sie hat bei dem Heart Math Institute in Kalifornien gelernt, also Herzmathematik. Das ist vor 10, 15 Jahren gegründet worden und die haben elektromagnetische Felder gemessen, die das Herz aussendet. Und haben festgestellt, dass wenn eine gewisse Kohärenz des Herzens da ist, dass dann eine größere Bewusstheit im Menschen da ist, existiert.
Und wie misst man das?
Das kann man einfach, Sie kennen EEG, Sie kennen das EKG oder so, das misst ja im Prinzip eigentlich den Herzschlag und ähnlich ist das zu messen. Also man kann elektromagnetische Felder messen natürlich. Das Elektrosmog ist messbar und genauso ist es messbar, was das Herz aussendet. Ja, das lässt sich messen und man lässt durch bestimmte Übungen kann man diese Herzkohärenz auch erzeugen. Also man kann durch Übungen mehr zu sich kommen. Man merkt, dass das Herz anders schlägt. Man merkt, dass man in Verbindung mit anderen da ist und existiert. Und wenn man diese Kohärenz hinbekommt, und das versuchen wir auch auf der Konferenz hinzubekommen, dann entsteht eine größere Offenheit für Themen. Man kann Dinge besser wahrnehmen, man ist offener, man ist mehr mit sich verbunden, man ist auch kreativer, man kann Fragen stellen. Und so.
Welche Forschungsergebnisse hat sie da gefunden, beispielsweise auch in Krisensituationen? Ich glaube, in Fukushima wurde gemessen. Gab es da konkrete Ergebnisse?
Also das Heart Math Institute, jetzt nicht Melanie, aber das Heart Math Institute hat schon vor Jahren Messinstrumente auf der ganzen Welt aufgestellt und hat festgestellt, dass wenn große Krisen da sind, dass man also eine hohe Energie, also elektromagnetische Felder, die daraus resultieren, aus dem Leiden von vielen Menschen in der Ionosphäre messen kann. Und das haben sie bei Lady Di damals, als sie umgekommen ist, haben sie das gemessen. Bei Fukushima, als das passiert ist, haben sie das gemessen und haben festgestellt, aha, da passiert anscheinend was. Dann haben sie mit verschiedenen renommierten Universitäten ein Experiment gemacht und haben 7000 Menschen meditieren lassen für Frieden über eine bestimmte Zeit und haben vorher nach bestimmten Kriterien die Aggressionsrate in der Welt gemessen. Und haben sie nachher gemessen, nachdem diese 7000 Menschen, ich glaube, 1 oder 2 Stunden für Frieden meditiert haben, auch gemessen und haben also signifikant, also messbar, eine Verringerung der Aggressivität in der ganzen Welt feststellen können. Und dann haben sie öfter gemacht, weil sie gesagt haben, ist das Zufall oder ist das Hokuspokus oder, und haben Wissenschaftler eingeladen, die das bestätigt haben und gesagt haben, wow, das ist wirklich so.
Jetzt leben wir in einer Welt, in der es scheint, dass die Aggressivität einfach laufend auch zunimmt. Terroranschläge zum Alltag gehören. Da gibt es Politiker, die dann eben auch anderen Ländern ja im Grunde auch den Krieg erklären. Sind das die richtigen Vorgehensweisen dann?
Ich glaube, dass man mit der gleichen Vorgehensweise, die eigentlich der andere schon gezeigt hat, immer nur den anderen oder die Aggressivität stärkt. Ich glaube, dass es keine gute Möglichkeit ist, seine Militäretats zu erhöhen, weil es ja nur dazu führt, dass der andere sich bedroht fühlt und versucht, das Gleiche zu tun. Das heißt, was man macht, ist Misstrauen sehen und nicht hinzugehen und zu sagen, lass uns versuchen, auf eine andere Art und Weise miteinander auszukommen. Das heißt, nicht sich vor Realitäten zu verschließen und nicht zu sagen, wir müssen einen bestimmten Standard haben. Aber das heißt nicht, diese Kriegstreiberei wirklich auch auch selber zu entfachen, auch wenn man dann immer so tut, als wenn es eine Reaktion ist. Aber eigentlich brauchen wir das nicht.
Aber die Menschen wollen natürlich auch Politiker, die handeln und die nicht nur in Floskeln antworten. Und die Sehnsucht nach einer Sicherheit ist natürlich auch ganz groß. Also was wäre dahingehend die richtige Vorgehensweise?
Also Sicherheit zu versprechen ist ja auch nur immer Illusion, weil was wir festgestellt haben, ganz besonders was die Bush-Administration gemacht hat nach 9/11, hat nicht zu größerer Sicherheit geführt, sondern ganz im Gegenteil. Dass die Militärbudgets sind gestiegen, aber die Kriege und die Art der Kriege haben sich derart verändert und gefährden uns immer mehr und mehr. Das heißt, wohin soll das führen? Wir müssen verstehen, dass unser Handeln, das wir jetzt hier tun, also die Art, wie wir wirtschaften, die Art, wie wir mit unserem Vermögen umgehen oder nicht umgehen, ja, dass wir nicht teilen, führt dazu, dass eine größere Diskrepanz da ist, führt dazu einer größeren Aggressivität und führt dazu, dass wir uns immer mehr in eine Situation begeben, die eben für viele Menschen nicht verständlich ist. Und das hat nichts mit Frieden zu tun.
Alfred Tolle, der Gründer von Wisdom Together. Sie wollen einen Wertewandel in Gesellschaft und Wirtschaft voranbringen. Niemand verändert sich von heute auf morgen. Wann haben Sie bei sich Veränderungen festgestellt?
Naja, ich habe die Veränderung festgestellt, wie gesagt, erstmalig, als ich nach dem Tod meines Vaters habe ich festgestellt, dass ich bestimmte Sachen wirklich erkennen kann bei Menschen. Dass wenn mir Menschen begegnen, dass ich tiefer gehen kann als das, was er mir oder sie mir erzählt, was sie glauben zu sein, sondern dass ich mehr ein tieferes Verständnis davon habe. Und das hat sich durchgezogen in meiner auch beruflichen Karriere. Und ich sehe das auch bei anderen Menschen. Manche Menschen brauchen ein sehr hartes Erlebnis dafür. Bei manchen Menschen kommt es aber auch wirklich durch eine Entwicklung, einen Entwicklungsprozess. Und es gibt bestimmte Übungen, also es ist nicht so, dass es einem auf einmal zufällt.
Aber da muss man ja nachfragen, warum sind Sie erst so spät mit 53 dann auch Wisdom Together gekommen?
Also ich muss dazu sagen, dass ich zu Google gekommen bin, als sie mich angerufen haben vor 5 oder 6 Jahren, ob ich nach Dublin kommen möchte. Hat mich das ein halbes Jahr gekostet, um zu überlegen, ob ich das wirklich tun möchte. Und ich habe einen sogenannten Vision Quest gemacht. Das heißt, ich bin auf die Suche gegangen, will ich das wirklich oder nicht? Und da gibt es bestimmte Übungen, man geht in einen Wald und man fastet für eine bestimmte Zeit und man fragt sich, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist. Und ich bin dorthin gegangen, weil ich Google als Plattform nutzen wollte, um die Welt besser zu machen. Und Google ist eine gute Plattform. In Dublin sind viele junge Leute und wir haben viele tolle Projekte gemacht, die in diese Richtung gingen. Friedensforschung haben wir gemacht mit anhand von Daten und Searchverhalten. Wir haben mit positiven Positive Psychologist zusammengearbeitet im Sinne von Glücksforschung. Gibt es Glück in verschiedenen Regionen anders? Also sind die Italiener anders als die Israeliten oder als die Engländer oder als die Deutschen? Wie wird das aufgefasst? Solche Dinge habe ich dann initiiert und dort tun dürfen.
Ja, es gibt dann aber auch viele kritische Nachfragen natürlich, wie beispielsweise auch von Bernd Wohlschlegel aus Baden-Baden. Der meldet ins Studio gerade: Mensch, fragen Sie doch unbedingt mal nach der Preisliste für die Unternehmensberatung von Alfred Tolle. Wie sieht das dahingehend aus?
Also wir sind ein gemeinnütziger Verein. Im Moment ist es so, dass wir eigentlich keine Einnahmen haben. Das heißt, alles, was wir tun, ist auf freiwilligen Basis. Keiner von uns bekommt irgendwelches Geld dafür. Wir machen jetzt eine Konferenz über Intuition und Kreativität in München am 13. und 14. Juni. Und auch dort ist es so, dass die noch nicht kostendeckend ist. Das heißt, die Vereinsmitglieder finanzieren das und versuchen, das hinzubekommen. Die Idee ist schon, dass alle Projekte, die wir machen, sich finanziell tragen und vielleicht sogar Gewinn abwerfen, der dann wieder in den gemeinnützigen Verein geht, sodass die Leute schon ein Gehalt bekommen, nicht reich werden, aber ein Gehalt bekommen, sodass sie ihr Leben bestreiten können.
Wie sehen Sie sich denn selbst? Sind Sie ein Missionar? Was sagen Sie? Was ist ein Aussteiger, ein klassischer?
Ja, ich habe immer Schwierigkeiten mit diesen Klassifizierungen, aber ich versuche, das in die Welt zu bringen, was mir mitgegeben wurde. Mein Netzwerk, mein Verständnis für systemische Vorgänge und meine Empathie bei Menschen. Und wenn ich dort erfolgreich sein darf, dann bin ich dankbar dafür.
Ich sage ganz herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Alfred Tolle.
Eins gehört.